Ja, auch ich möchte euch ganz herzlich begrüßen und grüßen zu diesem Gottesdienst heute Morgen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als wir, ich denke es war Ende der Ausbildungszeit, damals nach Bayern gefahren sind und die Erdfunkstelle, hat es damals geheißen, in Raisting uns angeschaut haben. Das war vor, denke ich, 50 Jahren, 68 bis 71 habe ich meine Ausbildung gemacht und da irgendwann am Ende der Ausbildung sind wir da hingefahren. Da hat sich vermutlich technisch sehr viel getan, aber es ging immer noch um Kommunikation, um Signale zu empfangen, letztendlich ums Hören, und darum wird es heute Morgen auch ein Stück weit gehen. Einmal ums Hören auf der einen Seite und dann auch ums Horchen beziehungsweise ums Gehorchen. Von daher ist der Titel meiner Predigt heute Morgen: Vom Hören zum Gehorchen. Ich weiß nicht, was euer erster Gedanke ist, wenn ihr so einen Predigttitel hört. Wenn es ums Gehorchen geht, dann löst das meistens keine Begeisterungsstürme in uns aus. Gehorchen, das hat irgendwie so ein bisschen so einen bitteren Geschmack. Und wir denken immer, ah, Gehorchen, das ist nicht so gut. Das irgendwo ist das Einschränkung, wir verbinden es mit Einschränkung. Unsere Individualität wird vermutlich leiden, wenn wir horchen und gehorchen sollen. Aber hören, und damit fängt Gehorchen an, das ist eminent wichtig. Mit Hören fängt alles an. Dem Hören verdanken wir unsere Sprachfähigkeit. Wir könnten nur bedingt reden, wenn wir nicht hören könnten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man als Kind, noch als ungeborenes Kind, schon seine Sprachfähigkeit sozusagen entwickelt. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal Menschen begegnet sind, die taub sind, also die nicht hören können. Und wenn das schon einmal war, dann merkt man, wie schwer die sich tun, trotz aller technischen Hilfsmittel heutzutage, eine normale Sprache zu entwickeln, ist, glaube ich, ganz schwierig, falls überhaupt möglich. Ich habe das auch nicht gewusst, aber jetzt bei den Vorbereitungen bin ich darauf gestoßen. Das Ohr ist eines der ersten Organe, die beim Menschen funktionieren. Schon eine Woche nach der Befruchtung bilden sich Ansätze der Ohren beim Embryo. Eine Woche nach der Befruchtung. Nach ungefähr 4,5 Monaten ist das Hörorgan vollständig entwickelt. Eine wunderbare Sache. Und es hat seine endgültige Größe erreicht. Mit 4,5 Monaten schon seine endgültige Größe erreicht. Das ermöglicht dem Fötus im Mutterleib erste Spracherfahrungen zu machen. Und auch das hat mich total erstaunt, als ich das gelesen habe. Man kann bei kleinen Babys an der Schreimelodie, das gibt es tatsächlich, eine Schreimelodie, kann man erkennen, ob das Baby französische Eltern hat oder ob es deutsche Eltern hat. Tatsächlich so. Franzosen neigen dazu, so am Ende von einem Wort oder von einem Satz die Melodie ein bisschen so ansteigen zu lassen. Bonjour zum Beispiel. Merkt ihr, da geht es ein bisschen so nach oben. Wir sagen guten Tag. Vielleicht habe ich es jetzt ein bisschen übertrieben, um auch die Theorie natürlich zu untermauern. Ich habe das nicht selber untersucht. Da haben ganz andere Leute sich damit versucht. Aber es ist tatsächlich so, dass die Sprachmelodie, das hat eine große Auswirkung. Und von daher haben Babys ein ganz besonderes Verhältnis auch zu ihren Müttern. Also, an der Schreimelodie, also es gibt unterschiedliche Schreimelodien, da kann man schon die Nationalität ein Stück weit oder jedenfalls die Sprache erkennen. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist, dass unsere Ohren so früh funktionieren. Das hat Gott so hineingelegt. Unser Problem sind in der Regel auch nicht die Ohren. Als Adam und Eva damals im Paradies die Bedienungsanleitung für das Paradies sozusagen bekommen haben und das von Gott erklärt worden ist, da war das kurz und eindeutig eigentlich. Gott hat zu Adam und Eva gesagt, Alles, soweit das Auge reicht, das steht zu eurer Verfügung. Soweit ihr sehen könnt, alles, was ihr seht, das steht zu eurer Verfügung. Nur vom Baum der Erkenntnis darfst du nicht essen. An dem Tag, wo du davon isst, wirst du sterben. So steht es im 1. Mose, Kapitel 1, Vers 17. Ich finde, das ist eine klare und unkomplizierte Ansage. Alles steht euch zur Verfügung, eine Ausnahme. Freiheit wird da schon deutlich. Und ich finde, der Zusatz, eine Ausnahme gibt es, der ist sehr fair. Alles steht euch zur Verfügung, aber eben dieser eine Baum der Erkenntnis. Und das hat letztendlich auch etwas mit Vertrauen zu Gott zu tun, aber weil das heute Morgen jetzt nicht das Thema ist, gehe ich da auch nicht näher darauf ein. Aber das ist von Anfang an das Programm von Gott, dass wir volle Freiheit haben. Ihr habt volle Freiheit. Es gibt eine kleine Einschränkung. Und da kommt die Gefahr her. Und deshalb lohnt es sich, von Anfang an auch auf Gott zu hören. Als dann die Schlange angekrochen kommen ist, damals im Paradies, und ihre Fangfrage gestellt hat, da konnte die Eva ganz genau noch einmal das wiederholen, was Gott zu Adam und Eva gesagt hatte. Also an den Ohren liegt es nicht, ihr müsst das mal nachlesen. Sie hat es sogar noch ein bisschen verschärft, sie hat noch ein bisschen was dazu gemacht. Lest mal, das ist interessant, ist mir auch jetzt erst zum ersten Mal aufgefallen, wenn man das miteinander vergleicht. Es lag nicht an den Ohren und es liegt eigentlich nicht an den Ohren, auch heute noch nicht, wenn es ums Hören geht. Wir sind eigentlich ganz gut im Hören. Ich habe ein relativ hohes Ziel für diese Predigt heute Morgen. Ich habe schon gesagt, horchen und gehorchen, das hat meistens so ein bisschen so einen bitteren Beigeschmack, so ein bisschen faden Beigeschmack in unserer Wahrnehmung. Aber eigentlich ist es gar nicht so. Es ist wirklich nicht so. Und ich möchte so gerne mit dieser Predigt wenigstens einen Anstoß geben oder das erreichen, dass sich unsere innere Einstellung zu Gehorsam ein bisschen verändert. Vermutlich wird das nicht so gehen, wie man einen Schalter umlegt, sondern vielleicht braucht es einen Prozess. Aber dass wir lernen, dass Gehorsam eigentlich etwas Gutes ist und dass auf Gehorsam Segen liegt. Und dass wir nicht gleich abschalten, wenn wir Gehorsam hören und denken, das ist bitter, das schränkt mich ein. Nein, es lohnt sich wirklich einmal, das zu entdecken, welche geistliche Kraft ausgeht von Gehorsam, der Segen von Gehorsam. Es wäre jetzt zu banal zu sagen, Gehorsam ist süß und deshalb lasst uns das einfach so tun. Aber glaubender, vertrauender Gehorsam, da liegt ein großer Segen drauf. Und das fördert unser geistliches Leben. Das tut uns gut bis ins Innerste hinein. Es geht mir in dieser Predigt nicht um den Gehorsam, den die Mächtigen dieser Welt von ihren Untertanen erwarten. Es geht mir auch nicht darum, was im militärischen Bereich mit Gehorsam zu tun hat. Die Männer waren zum Teil ja beim Militär Grundausbildung, Wehrdienst und da ja, muss man funktionieren. Die Leute, die ältere Generation, die im Krieg gewesen ist, die weiß das noch viel mehr. Und da hat man meistens keine guten Erfahrungen, wenn da einfach so blinder Gehorsam gefragt ist. Es geht mir auch nicht um den Gehorsam, denn vielleicht die Bosse, wo wir beschäftigt sind, die Großen oder die Kleinen, von ihren Mitarbeitern erwarten. Nein, es geht um einen Gehorsam, der von der Bibel herkommt, glaubenden, vertrauenden Gehorsam. Auch von unseren Erfahrungen her, wenn wir gute Erfahrungen gemacht haben, dass wir das wieder mit einfließen lassen und sagen, das war gut, ich mach's noch einmal oder ich mach's wieder und immer wieder. Es geht um glaubenden Gehorsam gegenüber Gott, gegenüber seinem Wort. Und das kann auch bedeuten, dass wir auf die Menschen hören, die Gott in bestimmte Funktionen eingesetzt haben. Das kann bedeuten, dass wir auch auf unsere geistlichen Leiter hören sollten oder hören müssen. Das kann auch bedeuten, dass wir unserem Gewissen folgen sollten oder folgen müssen. Kennt ihr die beiden ägyptischen Hebammen, die Schifra und die Pura aus dem 2. Mose Kapitel 1? Der ein oder andere hat das schon mal gehört. Ich erzähle euch ganz kurz, um was es da geht. Das Volk Israel war in Ägypten in der Knechtschaft und sie haben zahlenmäßig derart zugenommen, dass es der Pharao mit der Angst zu tun bekommen hat. Er hat sich vor Überfremdung gefürchtet, was da in seinem Land passiert. Und deshalb hat er irgendwann diese Entscheidung getroffen, alle männlichen israelitischen Babys sollen getötet werden. Er hat das natürlich nicht selber gemacht. Das ist auch heute noch so. Das lässt man andere machen, diese Dinge. Und er hat andere vorgeschickt. Hebammen, unter anderem die Schifra und die Pura. Und wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben sich diesem Befehl des Pharao widersetzt. Weil sie Gott fürchteten, so steht's da im 1. Mose. Also weil sie Ehrfurcht hatten. Es ging nicht um Angst vor Gott, sondern es ging um Ehrfurcht. Und aus dieser Ehrfurcht heraus, da haben sie eine Gewissensentscheidung getroffen. Sozusagen einen äußeren Gehorsamsschritt, der von ihrem Gewissen her geprägt war. Sie mussten sich dafür später vor dem Pharao verantworten. Aber sie haben es trotzdem getan, eben aus ehrfürchtigem Gehorsam. Und wisst ihr, was dann in diesem Kapitel in Vers 20 steht? Darum tat Gott den Hebammen Gutes. Darum tat Gott den Hebammen Gutes, weil sie eine Gewissensentscheidung getroffen haben und weil sie gottesfürchtig gewesen sind, weil sie Gott geehrt haben und nicht einfach Leben ausgelöscht haben. Nicht nur damals hatten es Kinderschützer schwer, auch heute ist das noch so. Wer sich für die Rechte von Ungeborenen einsetzt, das kann sein, dass der mit Anfeindungen bis hin zu körperlicher Gewalt rechnen muss. Also hier diese beiden Frauen, die aus Gewissensgründen heraus, weil ihr Gewissen ganz einfach gesagt hat und weil sie Gott gefürchtet haben. Und Gottesfurcht, das prägt natürlich unsere Verhaltensweisen, das prägt unsere Entscheidungen. Deshalb haben sie diese Entscheidung getroffen und Gott hat ihnen dafür Gutes getan. Als Mose in der Wüste den brennenden Dornbusch gesehen hat, die Geschichte kennt ihr auch, im 2. Mose Kapitel 3 und 4 wird das beschrieben, und ihn als Anführer für das Volk Israel berufen wollte, da hatte der Mose zunächst jede Menge Ausreden. Er konnte sich das nicht vorstellen. Er hat Gott gefragt, als er auf ihn zugekommen ist, wer bin ich, dass du mir so eine große Aufgabe gibst? Ich bin doch nur ein kleines Licht. Oder man könnte vielleicht etwas salopper sagen, lieber Gott, dieses Ding ist mir zu groß. Das geht bei mir nicht. Gott hat zu ihm gesprochen, hat ihn ermutigt. Dann hat er gefragt, ja, wie soll ich das den Israeliten erklären, wer mein Auftraggeber ist? Gott ist ihm wieder zur Seite gestanden. Er hat gesagt, die werden mir 1000 Fragen stellen. Ich komme da irgendwo aus der Wüste und soll jetzt der Anführer sein. Die werden mir 1000 Fragen stellen, auf die ich keine Antwort habe. Ich bin, der ich bin, da sagt Gott in diesem Zusammenhang diesen wunderbaren Satz. Glaub mir, das wird mir niemand glauben, hat der Mose zu Gott gesagt. Das wird mir kein Mensch abkaufen, wenn ich da jetzt auftauche. Und der ein oder andere kennt vielleicht auch noch meine Vergangenheit, die Geschichte, die da damals passiert ist. Gott hat ihn wieder ermutigt. Dann hat er noch einmal eine Ausrede gebracht. Ich habe eine schwere Zunge. Ich kann nicht gut reden. Ich bin kein guter Motivator. Wie soll das gehen? Da braucht es jemand mit Dynamik. mit Charisma, um die Leute zu so einer großen Entscheidung hinzuführen. Das geht mit meiner Zunge, mit meinen Sprachfähigkeiten auf keinen Fall. Ganz am Schluss sagt Mose zu Gott: Herr, beauftrage, wen du willst, aber verschone mich. Man könnte sagen, keine Bereitschaft, Gott gehorsam zu sein. Und doch tritt ein Prozess ein bei Mose und am Ende geht er dann doch. Er kommt vom Hören über das Horchen zum Gehorchen. Ich frage euch jetzt, war das ein Segen, dass Mose sich auf Gott eingelassen hat? Ich denke, es war ein großer Segen, auch wenn er dazu etwas Zeit gebraucht hat. Manches Mal braucht Gehorsam Zeit, vielleicht Stunden, vielleicht Tage, Monate, manchmal braucht es Jahre. Es ist ein Prozess, der abläuft. Da gibt es Auf und Abs, da gibt es Ausreden, da gibt es vielleicht manchmal auch Überforderung, wenn wir nur auf unsere Möglichkeiten sehen. Ja, und das muss ich auch sagen, Gehorsam hat auch einen Preis. Jemand hat mal gesagt, viele Christen wollen eine Begegnung am brennenden Dornbusch. Hat sich der eine oder andere vielleicht auch gewünscht. Gott einmal so real zu erleben, wie Mose das damals erlebt hat, als er den brennenden Dornbusch mitten in der Wüste gesehen hat. Viele Christen wollen eine Begegnung am brennenden Dornbusch, aber nur wenige wollen auch die Schuhe ausziehen. Das gehört nämlich dazu. Aber am Ende jedenfalls ist es so, dass Mose bereit war, gehorsam zu sein und zu gehen. Auch wenn er gewusst hat, es wird eine große Aufgabe und eine große Herausforderung. Aber er hat die große Kraft von Gott dazu auch empfangen. Das muss man auch sehen. Das ist nicht nur die Herausforderung, sondern es ist auch die Befähigung, die dann von Gott kommt. In Apostelgeschichte 9, da spricht Gott zu Hananias. Er soll dem gefürchteten Saulus, inzwischen aber neu, frisch bekehrt, jetzt der Saulus, er soll den besuchen in Damaskus. Und auch da hat der Hananias ein paar berechtigte Fragen, bevor er sich aufmacht. Und er sagt zu Gott: Aber der ist doch gekommen, um uns zu vernichten. Das ist doch ein Feind des Evangeliums. Gott spricht weiter zu ihm, dass der Paulus einmal eine ganz tragende und wichtige Rolle haben wird. Und dann ist Hananias bereit, dieses Wagnis des Glaubens einzugehen. Er wird gehorsam. Er geht hin, legt dem Paulus die Hände auf, er sieht und da beginnt etwas ganz Neues. Auch ein Prozess, vielleicht ein paar Stunden, keine Ahnung wie lang, dass es gegangen ist zwischen der Aufforderung, das zu tun und wo er dann hingegangen ist. War es ein Segen, dass Hananias zu Paulus gegangen ist? Ich denke, wir sind uns einig. Ja, natürlich war das ein Segen. Als Paulus später den Ruf hört, nach Europa zu gehen, hinüberzugehen nach Mazedonien, war es eine Gehorsamsentscheidung letztendlich, die er da getroffen hat. Hätte auch viele Ausreden haben können. Ja, ich kenne mich gar nicht aus, eine andere Kultur, sprachliche Barrieren und. Aber es ist gegangen. Und das hat unendlich Segen nach sich gezogen. Wir profitieren heute noch davon, dass Paulus da relativ schnell gehorsam gewesen ist, den Ruf Gottes richtig eingeschätzt hat und gegangen ist. Ich möchte euch jetzt noch zu einer Hochzeit einladen. Caro hat ja schon ein bisschen und Johannes ein bisschen was von ihrer Hochzeit erzählt. In diesem Jahr stehen einige Hochzeiten an, die Menschen betreffen, die hier bei uns zur Gemeinde gehören. Hochzeit, das ist eine gute Sache. Da kann man sich freuen. Das ist etwas Lebensfrohes, etwas Lebensbejahendes. Menschen, die Hoffnung haben, die eine Perspektive haben, die treffen die Entscheidung, zu heiraten. von daher eine wirklich gute Sache. Wer das mitlesen möchte im Johannesevangelium im Kapitel 2, da wird die Hochzeit von Kana beschrieben. Ihr kennt sie wahrscheinlich auch in der Kinderstunde, kriegt man das ja schon mit. Mit der wollen wir uns jetzt noch ein bisschen beschäftigen. Ich lese einmal die ersten 11 Verse von dieser Geschichte. Johannes Kapitel 2. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen, also zu den Knechten, zu den Dienern: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ich glaube nicht, dass diese Geschichte in der Bibel aufgeschrieben ist, damit das möglichst nicht passiert, dass an Hochzeiten der Wein ausgeht. Und das soll auch keine Aufforderung jetzt sein an die Leute, die für die Getränke zuständig sind, da lieber 2, 3, 4 Kisten mehr Wein anzuschaffen, dass das nicht passiert, was damals geschehen ist. Ich glaube, das will uns diese Geschichte auf keinen Fall lehren. Es geht in Wirklichkeit auch nicht um den Wein, auch wenn man den Eindruck haben könnte, dass das die zentrale Geschichte wäre, die zentrale Aussage wäre von dieser Geschichte. In Wirklichkeit geht es um das, was wir ganz am Schluss gelesen haben, nämlich es geht um die Offenbarung von der Herrlichkeit von Jesus. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Jetzt beginnt seine göttliche Offenbarung. Man könnte sagen, der Himmel ist offen. Jetzt beginnt es. Das, was schon vorher mit der Geburt damals in Bethlehem begonnen hat, jetzt geht es einen ganz entscheidenden Schritt weiter. Jetzt wird der Messias aktiv. Um das deutlich zu machen, dass Jesus sich jetzt offenbart und dass eine neue Zeit sozusagen anbricht. Deshalb geschieht dieses Wunder. Um das deutlich zu machen, um das zu unterstreichen. Das eigentliche Wunder besteht auch nicht darin, dass aus Wasser Wein wird. Das geschieht eigentlich jedes Jahr neu. Das Wunder besteht darin, dass das innerhalb von kürzester Zeit geschieht. Normalerweise geht es, Jonathan, korrigier mich, 5, 6, 7 Monate, bis sozusagen aus Wasser Wein wird. Lagert sich sozusagen das Wasser, das im Erdboden ist, natürlich über die Pflanze das an und wird dann zu süßem Traubensaft und daraus wird dann Wein gewonnen. Das Wunder besteht darin, dass Jesus das in seiner Kraft in kürzester Zeit tut, weil er Gottes Sohn ist. Und deshalb lohnt es sich, auf ihn zu hören, weil er über den Dingen steht. Das Problem ist, die Knechte haben keinen Wein mehr. Der Wein ist alle. Wir wissen nicht, warum das so ist. Waren zu viele Menschen auf diese Hochzeit gekommen? Hatten sie schon zu viel getrunken? Keine Ahnung, das lässt der Text offen. Jedenfalls, der Wein ist alle. Als Maria die Diener, die Knechte ermutigt, was er sagt, das tut, da waren sie vermutlich innerlich alle total gespannt. Was wird jetzt kommen? Jesus war ja damals schon als Rabbi unterwegs, er hatte eine Jüngerschar um sich gesammelt und kam mit seinen Jüngern auf diese Hochzeit. Und ein Rabbi in Israel, der hatte schon etwas zu sagen und dem ist man schon ein bisschen anders begegnet als wie einem normalen Menschen. Vermutlich waren sie innerlich gespannt wie ein Flitzbogen. Was kommt jetzt? Was wird er tun? Was wird er sagen? Wie wird er dieses Problem mit dem Wein lösen? Und dann gibt Jesus die Anweisung, die 6 Wasserkrüge, circa 100 Liter hat da in den hineingepasst, diese 6 Wasserkrüge zu füllen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch in diese Geschichte so ein bisschen hineindenkt, was da so geschehen ist, und wenn man da eine Rolle einzunehmen. Vermutlich, wenn ich einer der Diener oder Knechte gewesen wäre, hätte ich gesagt, sorry Jesus, ich glaube, du hast da etwas missverstanden. Wir brauchen Wein. Wein, nicht Wasser. Die Krüge waren ja da für die kultischen Reinigungsvorschriften, die es da gegeben hat. So Waschrituale, die man einfach tun musste. Und das haben vermutlich alle gemacht, deshalb waren die Krüge auch leer. Könnte man sagen, das ist ein Anzeichen dafür, dass relativ viele Menschen auf dieser Hochzeit gewesen ist. Deshalb, wie gesagt, die leeren Krüge. Gehorsam, glaubender, vertrauender Gehorsam, den gibt es nicht in der Vorratspackung. Dass ich dann in die Tasche greife und das aufreiße und es dann tun kann. Der muss immer wieder neu zur Tat werden. Manches Mal geschieht es gleich, manches Mal braucht es Zeit, manchmal ist es ein Prozess. Mitten in unserem Alltag kann das passieren, dass wir da herausgefordert sind. Im Beruf, in der Familie, in unserer Lebensplanung. Hier war es auf einer Hochzeit. Der Text sagt uns nicht, was die Knechte, die Diener letztendlich veranlasst hat, das zu tun, was Jesus getan hat, war schon ein bisschen schräg, oder? Sie haben ein Problem mit Wein und dann sagt er, füllt die Krüge, die man eigentlich zu ganz anderen Zwecken gebraucht hat, nämlich zu rituellen, zu diesen rituellen Waschungen, diese Krüge mit Wein zu füllen. Vielleicht war es seine natürliche Autorität als Rabbi, dass sie ihm gehorcht haben. In Vers 7 steht dann, die Knechte füllten die Krüge bis zum Rand, 600 Liter. Es war kein halbherziger, schlampiger Gehorsam. Okay, dann machen wir es halt. Was sollen wir auch tun, wenn es der Rabbi sagt? Sie haben es getan und sie haben bis zum Rand gefüllt. Wenn diese Aktion, die Krüge mit Wasser aufzufüllen, schon Glaube und Gehorsam gebraucht hat, dann kommt jetzt noch eine verschärfte Stufe dazu, indem Jesus nämlich sagt, in Vers 8, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Ihr Lieben, die haben genau gewusst, was sie getan haben. Die haben genau gewusst, dass sie Wasser vermutlich draußen vom Brunnen geholt haben und in diese großen Krüge hineingeschöpft. Und jetzt sagt er, schöpft und bringt es dem Speisemeister. Ich weiß nicht, ob in diesem Moment mehr Glaube gebraucht wird oder mehr Gehorsam. Oder ob es von beidem jede Menge braucht, um das zu tun, was Jesus da erwartet und gefordert hat. Und hier steht es ganz einfach, und sie brachten es ihm. Sie haben es getan. Sie haben von den großen Krügen in die kleinen Krüge umgefüllt und haben sich auf den Weg zum Speisemeister gemacht. Der Text lässt offen, wann das Wunder letztendlich passiert ist. Beim Schöpfen von dem großen in den kleinen Krug, auf dem Weg dahin, in dem Moment, wo der Speisemeister das ansetzt oder noch einmal in ein anderes Gefäß gießt und dann sagt, was habt ihr da, den Bräutigam dann heranzitiert und ihn fragt, warum hast du den guten Wein seither zurückbehalten? Wann immer auch das geschehen ist, und ich weiß auch nicht, ob die unterwegs mal so in den Krug hineingeschaut haben und den Deckel aufgemacht, falls einer drauf war. Wenn ich mir das vorstelle, ich wäre derjenige und gehe jetzt mit dem Krug da zum Speisemeister, da kann man sich entweder bis auf die Knochen blamieren oder man erlebt ein riesengroßes Wunder. Durch den Gehorsam, den die Diener, den die Knechte damals an den Tag gelegt haben, da sind sie Mitbeteiligte geworden an der Offenbarung von Jesus. Das ist eigentlich die zentrale Botschaft von diesem Text. Es geht um die Offenbarung von Jesus, um seine Herrlichkeit, die offenbart wird. Und durch ihren Gehorsam waren die Knechte Mitbeteiligte an der Offenbarung, an der Herrlichkeit von Jesus. Und das ist bis heute so, ihr Lieben. Durch Gehorsam, durch unseren Gehorsam werden wir und sind wir mitbeteiligt an der großen Sache von Jesus in dieser Welt. Immer wenn Menschen hinausgegangen sind, um die gute Botschaft weiterzusagen, war es letztendlich ein Gehorsamsschritt. Und sie wurden mitbeteiligt, waren beteiligt an der großen Sache von Jesus in dieser Welt. Ist das bitter? Nein, es ist ein Segen. Das ist ein Privileg, ein besonderes Geschenk. Ja, jetzt fast am Ende von meiner Predigt stelle ich die rhetorische Frage, habe ich mein hochgestecktes Predigtziel, das ich am Anfang formuliert habe, habe ich das erreicht? Habe ich euch ein bisschen Mut machen können, Gehorsam nicht nur als etwas eher Schlechtes zu sehen, sondern dass wir erkennen, dass in Gehorsam Segen liegt und dass uns das Mut macht, bei der nächsten Gelegenheit gehorsam zu sein, damit uns der Gehorsam dann auch zum Segen wird. Jesus war gehorsam bis zum Tode am Kreuz und darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. So steht es in Philipper 2, Vers 8 und 9. Sein Gehorsam ist Segen für uns. Sein Gehorsam bedeutet das Heil für uns. Ganz am Schluss drei Dinge. Was kann uns im Blick auf glaubenden Gehorsam helfen? Drei Dinge möchte ich nennen, die ein Stück weit auch auf meiner persönlichen Erfahrung etwas zu tun haben. Treff eine Grundsatzentscheidung pro Gehorsam. Treff eine Grundsatzentscheidung, die pro Gehorsam geht und ist. Das ist sehr hilfreich, wenn man nicht jedes Mal neu individuell entscheiden muss, bin ich jetzt gehorsam oder bin ich es eher nicht, sondern wenn es da eine Grundsatzentscheidung in meinem Leben gibt. Auch wenn wir vielleicht manchmal auf die Nase fallen, wenn das nicht immer gelingt, aber dass es eine Grundsatzentscheidung gibt. Herr, ich möchte dir gehorchen. Ich möchte dir vertrauen. Ich habe gute Erfahrungen gemacht. Ich weiß es aus deinem Wort. Gehorsam, das zieht Segen nach sich. Wenn ich weiß, was ich grundsätzlich will, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite genauso gut weiß, was ich eigentlich nicht will, dann ist schon der halbe Krieg gewonnen, sage ich immer wieder. Wenn ich weiß, was ich will, und auf der anderen Seite weiß, was ich nicht will, dann fällt vieles schon unter den Tisch, muss man gar nicht mehr groß darüber diskutieren. Dann ist schon sehr, sehr viel entschieden. Eine grundsätzliche Entscheidung zu treffen, die pro Gehorsam geht. Das Zweite, wird meine Entscheidung meine Gehorsamsentscheidung mein geistliches Leben fördern oder wird es mein geistliches Leben eher behindern? Dass man sich da ein bisschen Gedanken macht darüber. Passt es zu meinem Einsatz für das Reich Gottes? Passt es damit zusammen? Oder sind da Kollisionen vorprogrammiert? Je nachdem, wie ich mich entscheide. Und als drittes, was sind eigentlich meine Motive, einen Gehorsamsschritt zu gehen oder ihn auch nicht zu gehen? Ist es Bequemlichkeit, dass ich sage, oh, wenn ich dazu Ja sage, dann muss ich das tun und dann erwartet Gott das vielleicht von mir. Ist es Bequemlichkeit? Ist es Geltungsbewusstsein irgendwie, dass es um Machtstreben geht? Ist es der Wunsch, Gott zu dienen, mein Motiv? Folge ich meiner Berufung, die Gott mir gegeben hat? Vielleicht gibt es noch eine ganze Menge andere Motive auch, dass wir diese drei Dinge vielleicht berücksichtigen, dass wir das mit einbeziehen. Triff eine grundsätzliche Entscheidung pro Gehorsam. Was bedeutet das für mein geistliches Leben? Hilft mir das oder behindert mich das? Und was sind meine Motive? Ich wünsche uns allen, einschließlich mir, bewusste Schritte des Glaubens und des Gehorsams zu gehen. Egal, ob es ein Ja braucht, um etwas zu tun, oder ob es ein Nein braucht, um etwas letztendlich nicht zu tun. Gott möchte uns in unseren Entscheidungen, egal ob es eine spontane Entscheidung ist oder ob es ein Prozess ist, der eingeleitet wird, segnen bei diesen Schritten, die dazu notwendig sind. Amen.